Tagchen.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Sagt hallo. Und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino bei Radio Blau und Radio Korax. Und Radio Fratz auch, natürlich nicht zu vergessen.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Ja, noch bin ich alleine, aber nicht mehr lange, denn es hat schon geklingelt. Da wollen wir doch mal schauen, wer da ist. Irgendwer wird es sein, auf jeden Fall von den lieben Kollegen und Kolleginnen, die heute hier zugeschaltet sind und anwesend sind im Studio. Wir reden über neue Marvel-Filme. Wir reden über neue Filme mit Sandra Hüller. Wir reden aber auch über anderes, was es in den nächsten 2 Stunden hier auf jeden Fall bei Radio Blau, bei Radio Korax, bei Radio Fratz und in den Streamingdiensten eures Vertrauens zu hören gibt.
Wenn ich das nicht sehen würde, würde ich es nicht glauben.
Wie meinen Sie das?
Der Captain kämpft vor dem Gericht um seinen Kopf und Sie sitzen hier und spielen Schach mit dem Computer.
Das stimmt, Doktor.
Mr. Spock, Sie sind der kaltblütigste Mann, der mir je begegnet ist.
Vielen Dank, Doktor.
Ja, wir tanzen mal wieder ein bisschen Twist hier. Und kommen zu dem
Filmstart der Woche.
Genau. Und begrüßen den Matthias in der Leitung. Hallo Matthias in der Leitung.
Hallöle.
Hi, grüß dich. Wir kommen zum Filmstart der Woche und der hat was mit Sandra Hüller zu tun. Ist jetzt nicht so, dass wir hier irgendwie in irgendeiner Form, weiß ich nicht, weil Sandra Hüller jetzt nach Leipzig gezogen ist, ihr jetzt den Filmstart der Woche widmen, sondern vielleicht ist er auch gut, ich weiß es nicht. Also Lisa hat ihn zum Filmstart der Woche ernannt, ist allerdings jetzt heute nicht hier. Das macht es ein bisschen schwierig. Wir versuchen trotzdem über diesen Film zu reden und euch näher zu bringen, warum ihr ihn sehen solltet oder ja vielleicht auch warum nicht, keine Ahnung. Lasst uns reden über 2:1, einen Film, der ja also echt einfach eine Sommerkomödie ist, oder?
Ja, schon so.
Schon, ne?
Der deutsche Film des Sommers dieses Jahr oder so ähnlich.
Kommt da nichts mehr?
Ich glaube.
Ist ja deprimierend.
Also aus Deutschland glaube ich zumindest nicht, oder Matthias? Mach du halt mal was, los.
Ja, wir warten, Frage. Wir warten.
Schreib, Matthias, schreib.
Gut, aber bis wir rausgefunden haben, ob da noch was kommt, nehmen wir auf jeden Fall mit diesem Film vorlieb, der einen ja auch ins Kino locken möchte und uns zumindest ins Kino gelockt hat, damit wir uns ein Bild bilden können. Und ja, wie es so oft eigentlich fast schon klassisch ist für deutsche Filme, bringt er uns in die Vergangenheit, nämlich in die ausgehende DDR, in die frühen 90er, beziehungsweise in den Sommer von des Jahres 1990. Die Wiedervereinigung ist beschlossene Sache und jetzt sind es nur noch wenige Tage bis zur Währungsreform in ja quasi einem Staat, der quasi dann in kurzer Zeit mehr oder weniger abgeschafft wird und die Bewohner relativ ratlos zurücklässt. In Halberstadt, wie ich mir hier angelesen habe, finden wir uns in einem Wohnblock wieder, wo unsere Hauptfiguren wohnen. Das sind Maren, Robert und Volker. Wobei einer von den dreien, war es Robert oder Volker? Es war Volker, gespielt von Ronald Zerfeld, der gerade erst wiederkommt. Der hatte nämlich rüber in den Westen gemacht vor einigen Jahren, hat damals scheinbar seine Frau oder Freundin Maren Sandra Hüller zurückgelassen und die ist jetzt mit seinem, respektive ihrem ehemals besten Freund Robert, gespielt von Max Riemel, zusammen. Es ist schon mal eine sehr, sehr explosive Mischung, die der, Volker zurückkehrt und die Währungsreform macht das natürlich nicht viel besser, weil alle natürlich sich fragen, wie soll es denn weitergehen? Und nicht besser machen das auch die komischen Wessi-Vertreter, die an der Tür klingeln und ihnen allen möglichen Kram aufscherbeln, aufquatschen wollen mit, ja, den man vielleicht gar nicht braucht. Und das führt zu einiger Irritation, weil die Informationslage ähnlich katastrophal war, wie sie heute zuweilen noch ist und die Bürger gar nicht wissen, was auf sie zukommt. Und deswegen wissen sie gar nicht, dass ihr Geld eigentlich tatsächlich noch ein paar Tage was wert ist. Und das wird ihnen dann durch die Vertreter nahegelegt, dass das tatsächlich noch der Fall ist, dass man im Umtauschkurs von 6 oder 7:1 tatsächlich noch die DDR-Ost-Alu-Chips an den Mann oder an die Frau bringen kann, um gute Sachen für sich zu kriegen. Und als dann eins zum anderen führt, nämlich als die drei davon fest mitbekommen, dass in einem nahegelegenen Bunker Abermillionen von Ostmark eingelagert sind und sie unversehens an einen paar Rucksäcke davon kommen, fangen die drei an, in Verbindung mit ihrem kompletten Block eigentlich in bester sozialistischer Manier einen Tauschring aufzuziehen, um eben möglichst viel aus dem kapitalistischen System noch rauszuholen mit dem Geld, was eigentlich wertlos ist, aber noch dem Volk gehört, zumindest bis Freitag. Und was sich daraus entspinnt, ist eine überwiegend leichtfüßige, sympathische, aber auch mit einem traurigen, augenzwinkernden Auge daherkommende Sommerkomödie, die irgendwie zwischen den Stühlen sitzt, nicht wahr? Aber unterhält.
Also ich fand sie erstmal sehr unterhaltsam. Ich wäre da so richtig zwischen den Stühlen, finde ich, saß die nicht. Ich weiß nicht, wo meinst du, dass sie zwischen den Stühlen sitzt so?
Tonal und tonal. vom Rhythmus. Also ich vorab, ich bin wahrscheinlich die kritischste Stimme die bei uns in der Redaktion, die den Film gesehen hat. Ich mochte ihn trotzdem, aber habe halt auch ein, zwei tragikomische Hühnchen.
Also
damit zu rupfen.
Tonal fand ich tatsächlich relativ gut. Da hatte ich das Gefühl, dass es alles ganz gut ausbalanciert war. Beim Pacing würde ich auch mitgehen. Da hatte ich auch das Gefühl, dass es so ein paar Stolpersteine gibt und der Film halt am Ende wieder eine Viertelstunde zu lang ist. Einfach. Und einfach sehr viel geraffter wäre, wenn du einen Subplot, der existiert, zum Teil einfach stark einkürzt oder komplett weglässt.
Das stimmt. Dadurch, dass halt das ganze Wohnhaus im Endeffekt bespielt wird, beziehungsweise irgendwie 8, 9 Leute, die dort wohnen, tatsächlich auch ein bisschen Raum bekommen sollen. Neben unseren drei Hauptfiguren ist das noch der grumpige Bunker quasi Wart, gespielt von einem sehr angenehmen, nourrischen Peter Kurt.
Der ist großartig.
Wie so oft, auf jeden Fall. Dann haben wir die gute Seele des Hauses, Ursula Werner, die quasi es auf sich nimmt, den Kassenwart zu spielen für die Ost- und die Westmark. wir haben Martin Brambach, der als quasi wieder Dwight Schrute von The Office des Hauses daherkommt, weil der komplett neben der Spur läuft eigentlich. Und alle wollen halt so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen und da geht der Film dann auf einmal auch 2 Stunden. Ne?
Ich finde es spannend, dass du das aufzählst. Tatsächlich ist nämlich, als ich nach dem Film rauskam, mit anderen Leuten gesprochen hat, ist uns ein anderer Part aufgefallen, den wir eher reduziert hätten. Und zwar das Liebesdreieck, was immer wieder sich teilweise anfühlt wie ein Fremdkörper, dass das irgendwie so, hier sind XY-Szenen zu den eigentlichen Plot um das Geld und um die, zwar mit den Hauptfiguren als die drei, aber halt auch diesem Haus eben als großen Charakter oder diesem Block als großen Charakter hat, einfach derailed, weil auf einmal geht's wieder um irgendwelche Privatangelegenheiten, die halt in dieses große Ganze nicht wirklich mit einspielen.
Ich will da auch gar nicht widersprechen. Ich bin da komplett mit dir auf einer Wellenlänge und mit den anderen Leuten, mit denen du da gesprochen hast. Das liegt auch so ein Stück weit, also ich verstehe, dass man dem Ganzen einen persönlichen Anker geben will, jenseits von der Staatsthematik.
Auf jeden Fall.
Und da passt so eine Liebesgeschichte natürlich immer ganz gut. Und dann, wenn man dann noch einen reinbringt, der alle im Stich gelassen hat, so quasi um in den Westen zu gehen, aus welchen Motiven auch immer, das wird angerissen. Aber nur, also ich bin voll dabei, es ist nicht ganz Fisch und nicht ganz Fleisch, was dieses Liebestrio da anerzählt wird. Ist auch ein bisschen, finde ich, nicht elegant eingeführt. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht, bis ich wusste, was da überhaupt die Dynamik zwischen denen sein soll.
Ja, das ist irgendwie, das nimmt ganz komische Züge an und nimmt für mich auch zum Ende hin mit den schlechtestmöglichen Ausgang, sage ich mal. Also, weil ich hatte das Gefühl, zwischendurch klingt halt an, dass es halt eben Vorsicht, Gefahr für Spoiler oder sowas, ich weiß nicht. Ich fand es sehr schön, dass es zwischendurch anklingt, dass sie potenziell einfach eine Dreierbeziehung führen. So, weil das finde ich, kommt zwischendurch so rüber, dass so der Vibe von mehr als einer Partei da ist. Hey, wir könnten auch einfach zu dritt eine Beziehung führen, so, warum nicht? Wir verstehen uns eigentlich alle super gut, wir waren immer befreundet, bla bla bla, wir können einander verzeihen, was auch immer. Und die reden halt auch viel miteinander, so. Und ich habe das Gefühl gehabt am Ende, dass es halt eben nicht darauf hinausläuft, hat sich für mich eher gezwungen angefühlt. So, nee, wir müssen schon bei einem Zweier gespannt am Ende bleiben, es darf kein Thruple geben oder sowas.
Ja, wobei die einzige Person, also ich hatte das Gefühl, es gibt nur eine von den drei Personen, die damit wirklich fein gewesen wäre, und die hätte das den anderen so ein bisschen aufgequatscht und dann wäre das in 2 Jahren kaputt gegangen. aber ich weiß, was du meinst. Dafür, dass es so angerissen wird, ist es zu oberflächlich und nicht ganz austariert und nimmt dann eigentlich von der Leichtfüßigkeit des Films weg. Wenn da halt auch ein bisschen, ja fast schon klamottig, durch die Bunkeranlage geschlichen wird zu einer fast schon Olsen-Bande-mäßigen Musik.
Ja, das ist richtig lustig, einfach nur die ganze Zeit diese, wir gehen in den Bunker und holen Geld raus.
Ja, ist der Film halt wirklich auch lustig, ne? Das ist ja so die große Kunst eigentlich, eine Komödie zu machen. Ne?
Also ich fand ihn schon lustig, auf jeden Fall. Also ich fand schon, dass man da auch jetzt nicht extrem in Lachkrampf ausatmet oder sowas, aber halt einfach, wie man hier sagt, der hat halt schon so eine Leichtfüßigkeit, die einen einfach gut unterhält. Und ich mochte auch sehr so Montagen, wenn es dann darum geht, wie an der Haustür was gekauft wird mit dem Ostgeld und du dann siehst, was damit passiert Richtung Garagen und sonstiges. Da gibt es ein, zwei so Montagen, die sind herrlich absurd einfach und machen sehr viel Spaß.
Das stimmt. Also der Film hat auf jeden Fall seine Momente, die einen abholen und die ihm gutes Gefühl vermitteln. Für mich hat er an einigen anderen Stellen dann nicht ganz so gezündet, weil ich aber halt, wie gesagt, ich bin da vielleicht auch ein bisschen spießig. Wenn ich mit den Figuren nicht ganz warm werde und nicht einschätzen kann, wie die jetzt ticken und warum sie was machen, zünden auch die Gags nicht so richtig.
Ich erinnere dich nachher nochmal dran.
Und das meine ich auch so ein Stück weit mit den zwischen den Stühlen, weil du dann halt so wirklich klassisch tragikomisch solche Momente hast wie diese, ich nenne es mal die eine Mark-Szene, die hervorragend gespielt ist von Peter Kurt, aber die so ein richtiger Schlag eigentlich in die Magengrube ist und eher ins Tragische anstatt ins Tragikomische geht. Und da ist der Film halt so zwischen Klamotte, die nicht immer zündet für mich, und dann aber gut bei Lenin-artigem, wirklich gutem tragikomischem Drama, irgendwo so in der Mitte. Und da weiß ich nicht genau, wie ich es finde.
Das ist natürlich auch so die Krux an dem Ganzen. Ne? Wie funktioniert der Film als, in Anführungszeichen, DDR-Film? Wir haben es hier mit einer westdeutschen Regisseurin auch zu tun, Nadja Bruckhorst. Die war die Christiane F. tatsächlich. Die war damals als Schauspielerin, als Hauptdarstellerin gecastet worden und hatte bereits einen Spielfilm gemacht, jetzt zuletzt 2022. Das ist alles in bester Ordnung mit Corinna Harfuch. Aber sie hat ja eigentlich eine westdeutsche Biografie, logischerweise. Und auch das Drehbuch mit verantwortet. Also ja, wie funktioniert der Film als Ostfilm? Fragezeichen.
Ich fand gut, weil er viele Momente, ich bin ja auch nur ganz nah noch in der DDR langgeschrammt, 88er Jahrgang, aber es klang natürlich nach in den 90ern durch die Eltern etc. und die ganzen Erzählungen, die auch immer wieder ausgegraben wurden. Von daher würde ich vorsichtig sagen, es funktioniert als Ost- und Ostalgie-Ding gut, weil man halt auch dieses Gemeinschaftsgefühl bespielt und dieses Wir gegen die so ein Stück weit mitnimmt. Und aber auch so diese mit dem Augenzwinkern auf diese ganze, ja, Umsturzgeschichte eingeht, wenn dann halt der Polizist irgendwie gar nicht mehr weiß, wem er noch wirklich hinterherrennen soll, weil er nicht weiß, welches Gesetz jetzt wirklich für ihn eine Rolle spielt, ideologisch. Also das finde ich atmosphärisch und thematisch schon angenehm, und ich glaube, gerade im Osten sollte oder wird der Film ganz gut funktionieren, weil er halt so einen gewissen Nerv trifft. Und da spielt natürlich auch die Regie und das Buch mit rein, weil da die Optik und die Atmosphäre eben wirklich, die funktioniert. Der Wohnblock, wo sie gedreht haben, überwiegend in Gera, also wirklich auch in heimischer Gegend umgesetzt, das kommt schon rüber und das funktioniert auch gut. Auch ein Großteil, so wie ich es verstanden habe, des Casts ist ostdeutsch, das natürlich eine Menge Flair mitbringt. Von daher machen sie schon sehr, sehr viel richtig damit, dass sich der Film halt auch richtig anfühlt. Manchmal, das ist es dialogisch vielleicht nicht ganz so toll, da fallen dann halt die Plattitüden von wegen, das war keine Wiedervereinigung, das war eine Annexion. Was man halt alles schon ein Million Mal gehört hat, da hätte ich mir ein bisschen eleganter oder noch ein bisschen subtiler vorgestellt oder subversierter, aber an sich kann man dem Film auf der Ebene wirklich nicht viel vorwerfen.
Ja, vielleicht wird er ja tatsächlich auch Ost und West vor der Kinoleinwand vereinen. Das sei auf jeden Fall zu wünschen, auch den Kinos gerade. Ja, ich würde ihn mir, glaube ich, auf jeden Fall anschauen, alleine wegen des Ensembles. Ne? Also ich meine, gerade Ronald Zerfeld, Sandra Hüller, Peter Kurt, schaue ich einfach unheimlich gerne immer. Wenn man so die ganzen Namen liest, so, da könnte man ja fast meinen, irgendwie, das wäre eine Bernd Eichinger-Produktion, aber die Zeiten sind auch lange vorbei. So viele Namen halt irgendwie vor der Kamera für einen Unterhaltungsfilm halt auch zu vereinen. Das ist ja dann doch eher selten, und alleine das sollte es vielleicht schon mal wert sein, sich das anzuschauen. Ja, wenn ihr sonst nichts mehr zu sagen habt, wie gesagt, wir können die besten Empfehlungen von Lisa noch mitgeben hier. Die war sehr begeistert.
Ja, die hat auch die Premiere geguckt, wo die Regisseurin zu Gast war und meinte auch, dass die sehr sympathisch war dabei und das alles sehr gut rübergebracht hat.
Ja. Gehe ich mit. Ich war auch in der Berliner Variante davon und wirklich, ich gönne denen jeden Erfolg und ich glaube, der wird einen Nerv von Leuten treffen. Von daher, und gerade was du auch meintest, Lars, die Schauspieler sind allererster Sahne. Mhm. Von daher auf jeden Fall ein Bild machen.
Ja, geht ins Kino, geht in 2:1. Der Film läuft auch natürlich zahlreich an in dieser Woche. Wirklich breiter Start.
Sowohl in den Programmkinos als auch in den großen Multiplexen.
Ja. Ihr werdet es, glaube ich, merken und nicht dran vorbeikommen an 2:1 ab dieser Woche im Kino. Danke euch beiden. So, und Filmstart Nummer 2, für den der Matthias noch zumindest kurz vielleicht in der Leitung bleiben kann. Ich kann gehen, also ich lasse ihn nicht gehen, ich mache einfach an. Denn der wird jetzt angekündigt, eingeleitet hier von Musik, der Soundtrack präsent und der Song ganz vor allen Dingen. Ich feiere diesen Abspannsong immer so hart irgendwie. Ich mag Katzen.
Auch korrekt einfach.
Ist einfach zu gut. Es ist der schöne, krönende Abschluss, würde ich sagen, für den Film, über den wir jetzt sprechen wollen, in dem... Ja, kein geringerer Song als der, den wir jetzt eben gehört haben, Like a Prayer, Madonna, doch ziemlich präsent ist und prominent ist. Wir haben es ja schon im Trailer gesehen, wenn ihr den Trailer gesehen habt, da gibt es ja schon reichlich Slow-Motion-Geballere zu Madonnas Like a Prayer. Aber das ist nur einer der vielen Songs, die auf dem Soundtrack zu hören sind. Der Soundtrack auch wieder ein schönes Mixtape aus Klassikern, aber auch ein paar neuen Songs. Wir werden nachher beispielsweise dann auch noch Stray Kids hören, natürlich, muss sein, der ja auch sehr prominent im Film verwendet ist, der Song von ihnen. Aber wir wollen erstmal reden über den Film dazu, nämlich den Film zum Soundtrack. Und das ist Deadpool und Wolverine, eine Kombination, ein Doppel quasi, eine Paarung, die im Comic in der Marvel-Geschichte tatsächlich nicht ungewöhnlich ist. Marvel macht das ja viel, dass sie verschiedene Superhelden miteinander kombiniert. Das ganz groß natürlich bei Avengers, aber auch bei vielen anderen Universen, die sich dann immer mal wieder überkreuzen und immer mal wieder halt irgendwie Berührungspunkte haben. Und warum nicht zwei Figuren nehmen, die so die Outlaws sind, so die Outsider eigentlich sind und dazu auch noch unsterblich? Kann man da nicht schöne Geschichten mit erzählen oder witzige Situationen halt irgendwie und ja, mit denen was anderes machen als das, was irgendwie so dem üblichen Marvel-Kanon entspricht? Warum nicht diese beiden Figuren nehmen und sie zusammenstecken und als unfreiwilliges Paar auf jetzt auch die Leinwand zu bringen. Tatsächlich ja, haben wir es ja im Grunde mit so einem Buddy-Movie zu tun, mit einem ganz klassischen, oder?
Nun, ja, schon. Mhm.
Naja, also das, was man jetzt also, irgendwie so kennt, Django und Cash und keine Ahnung, was mir jetzt einfallen würde halt, ne? Die klassischen Cop-Buddy-Movies, die wir so kennen.
Ich würde direkt noch sagen, soweit ich weiß, ist Deadpool und Wolverine ja auch in den Comics eine sehr beliebte Kombination, weil sie halt eben der sehr, ich glaube, die haben viele Sachen, die zusammen machen einfach, aufgrund der Kräfte und allem anderen. Sie schneiden gerne Leute in Teile. Ja, genau.
ja, ich meine, klar, logisch. Wie gesagt, einfach die Tatsache, dass beide unsterblich sind, ist halt natürlich schon, auch hier im Film natürlich sehr prominent und sehr viel eingesetzt.
Ja, und ich meine, die Unsterblichkeit des einen beruht auf dem anderen. So.
Das wollen wir plottechnisch anreißen, was so der Start, wo wir starten ungefähr, hier in diesen ganzen... wie das dazu kommt. Also wir hatten ja, man muss ja noch erwähnen, wir hatten davor die zwei Deadpool-Filme, die von Fox produziert wurden, weil ja die X-Men-Lizenz komplett bei Fox lag und das damals da verkauft wurde. Deswegen mussten ja irgendwie Fox auch alle 2-3 Jahre irgendwie einen Rhythmus Filme machen. Deswegen gibt es so viele X-Men-Filme. Oder
deshalb sind die auch alle so gut.
Die sind alle sehr gut.
Wir reden ja heute über Deadpool
2. Ja, sind alle sehr gut. So, hört doch mal auf mit den Händen rum zu fuchteln hier.
Ich will den anderen gerne sehen, deswegen.
Ja, aber das sehen doch die Leute draußen nicht.
Red weiter, Robert.
So, Sonst schneide ich dir die Hände ab. Okay. So, auf jeden Fall wollte ich jetzt nur sagen, egal. So, es gab die X-Men-Lizenz. So, Marvel hat Fox gekauft, hat damit die ganzen X-Men-Leute das alles wieder zurückgeholt und so, dass alles integriert werden kann. Dann war auch die große Frage, wird das alles getan und was passiert mit Deadpool? Und gerade Deadpool, weil ja alle freigabetechnisch auch die ganzen Marvel-Filme PG-13 sind, also für Jugendliche, jüngere Jugendliche sozusagen. Ja, aber die haben sich dann irgendwie alle zusammengefunden, haben gesagt, die machen irgendwie was zusammen, die lassen das einfließen mit in das Marvel Cinematic Universe und basteln da drumherum. Wir haben ja sowieso viel mit Zeitreisen oder irgendwelchen Sachen schon in anderen und Timelines zu tun gehabt in vorigen Filmen. Hier spielt natürlich wieder die
TVA, die Time Variance Agency, die in Loki Staffel 1 eingeführt wurde.
Genau, die spielt hier eine Rolle. Also entweder kriegt man da einfach mit, was die machen, oder man hat die Serie nicht gesehen und hat es gesehen und weiß Bescheid. Funktioniert aber bestimmt, man weiß, weil die Sachen, die wir überwachen, halt den wahren Zeitstrahl. Also das wird auch natürlich gedroppt, wenn man das nicht gesehen hat, weiß man, was die da tun. Das wird so ein bisschen nebenbei. Ja, und das große Ding ist, dass der Film damit anfängt, dass irgendwie Deadpool Wolverine wegen was, irgendwas, weiß man noch nicht später, er braucht ihn unbedingt, er will ihn sich ranholen, und dann springt der Film ein bisschen zurück und dann sieht man, wie er auf Suche ist nach Wolverine,
ein klassischer Deadpool-Anfang. Wir fangen an mit einer Action-Szene, die dann in einem Flashback erklärt wird, warum wir an diesem Punkt sind.
Genau, und er wird zur TVA gebracht und dort gibt es einen Paradox, der ihm erklärt, er ist was ganz Besonderes oder auch nicht. oder auch nicht. Und hat da so eine Zeitripper-Geschichte. Wie heißt das Ding?
Die MacGuffin-Maschine.
Ja, dieses Teil, womit das Universum zerstört sein soll. Das ist natürlich die Anspielung, dass sozusagen das Fox-Universe zerstört wird, ist ja eigentlich sozusagen die Anspielung da drauf, das ist die bisschen Metaebene, und dass das jetzt alles vorbei ist und deswegen sagt Deadpool, nö, das kann nicht sein und will eigentlich, das ist eigentlich der Start, er braucht den größten X-Men aller Zeiten und deswegen muss er Wolverine suchen, um ja seinen Zeitstrahl zu retten. So, das ist erstmal so die Grundprämisse, weswegen das hier so losgeht.
Mhm. Aber der Film beginnt ja eigentlich mehr oder weniger mit dem Bewerbungsgespräch bei den Avengers. Ne? Also wir haben ja quasi, wenn wir eine der ersten Szenen nehmen, da haben wir halt eben dann Deadpool sitzen, wie er sich halt eben da unbedingt bewerben will für die Avengers, Teil dieser Avengers sein will, seinem Leben einen Sinn geben will. Und das setzt ja eigentlich schon so ein bisschen, Matthias, auch die Marschrichtung für den Film. Denn ich meine, wir erleben hier Marvel an einem Punkt, kommerziell würde ich mal sagen, wo sie zuletzt Filme abgeliefert haben, die eher kommerziell enttäuscht haben, die eher an den Kinokassen enttäuscht haben, die Kritiker auch nicht wirklich begeistert haben. Marvel hat sich so ein bisschen, das ist so das, was man allgemein hört, irgendwie verrannt in verschiedenen Multiversen und hat sich irgendwie, hat so den Vibe verloren. Also wir sind hier an einem sehr interessanten Punkt, was die Marvel-Geschichte anbetrifft, dass das Marvel Cinematic Universe anbetrifft, und was Marvel damit machen ist eigentlich, oder was auch Sean Levy vor allen Dingen damit macht, der Regisseur, ein erfahrener Action-Regisseur, ist eigentlich ja full in zu gehen, ne? Also eigentlich auf vollen Konfrontationskurs zu gehen eigentlich und offensiv damit umzugehen eigentlich, oder?
Ja, vollkommen. Ist vielleicht weniger schon Levy, sondern mehr halt die ganzen Autoren, die auch alle die anderen Deadpool-Filme schon gemacht haben, Reed Reese und Paul Wernick und eben Ryan Reynolds auch selbst. Sean Levy hat natürlich mitgeschrieben. Und was sie halt machen ist, sie geben Deadpool so ein Stück weit das, was das MCU gerade hat, und das ist eine Midlife-Crisis. Mhm. Und eine Frage, was soll man denn eigentlich mit sich anfangen und hat man denn eigentlich eine Bedeutung noch und ist man noch relevant oder war man es überhaupt jemals und sollte man es vielleicht werden? Und Robert, du hast vollkommen recht, ich habe keine einzige Marvel-Serie gesehen und habe trotzdem sofort verstanden, was die TVA da macht. Die einzigen Filme, von denen man wirklich von denen ich glaube, dass man sie wirklich gesehen haben muss. Es sind viele Filme, die man, mit denen man Spaß hat, wenn man sie gesehen hat, wie wir noch wahrscheinlich zu sprechen drauf kommen. Aber die einzigen, die man wirklich gesehen haben sollte, sind halt Deadpool 1, vor allem 2 und aber auch Logan. Weil der Film halt wirklich damit anfängt, also vor allem mit Deadpool 2, dass Deadpool am Ende dieses Films halt wirklich das verloren hat, was er am meisten liebt und dann quasi in der Zeit zurückgereist ist und da halt mit rumgespielt hat, um sich so eine Found Family zu schaffen. Und das ist ja der einzige Grund, warum er überhaupt bei den Avengers teilnehmen will, weil seine große Liebe Vanessa so ein bisschen in Frage stellt, ob dieses Söldner sein und Leute auseinandernehmen wirklich der Sinn des Lebens oder das höchste Potenzial ist, was Deadpool erreichen kann. Und er hat halt jetzt diese Freunde gefunden in den ersten zwei Filmen, Colossus und Negasonic Teenage Warhead, also die beiden X-Men und noch ein paar andere.
Peter nicht zu vergessen. Peter ist sehr wichtig.
Peter ist crucial. Die halt auch der Grund sind, warum er überhaupt dieses Universum retten will. Also der Deadpool aus Teil 1 hätte vielleicht sogar das Angebot von Paradox angenommen, in einer anderen Zeitlinie den Avengers beizutreten. Aber Deadpool sagt halt, nö, ich schaffe euch lieber einen anderen Wolverine ran, weil der wird gebraucht als quasi, ja, kann man nicht, ist kein Spoiler, als Ankerwesen. Ohne den geht das Universum halt flöten, in dem Deadpool sich halt heimisch fühlt und all seine liebgewonnenen Menschen hat. Und deswegen reist er halt durch das, ja, totgerittene Multiversum und halt einen neuen Wolverine zu finden, weil der halt in Logan leider gestorben ist, wie wir am Anfang auf sehr, sehr witzige Art und Weise und von NSYNC und sehr großer Gewaltorgien unterlegt erinnert werden. Und insofern ist der Film eigentlich, wie es halt Deadpool ja trademarkmäßig auch ist, eine Metaebene für eine Neuerfindung des MCU oder zumindest, wie man das in der Therapie macht, das Adressieren des Problems, nämlich dass man ein Problem hat.
Ja, eine Neuerfindung des MCUs, das ist natürlich echt eine schwierig, glaube ich, bei dem Film, oder?
Das ist schwierig. Ich würde vielleicht fast noch einen Schritt zurückgehen, weil ich finde, was der Film vielleicht fast noch mehr ist und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht ist das die große Stärke des Films. Das ist es eigentlich auch nochmal, also du hast es ja gerade schon gesagt, in der ersten Szene des Films wird buchstäblich sozusagen ein Grab nochmal ausgehoben, um zu gucken, ob da noch jemand drin am Leben ist. Und das ist im Prinzip ja auch das, was dieser Film mit dem Fox-Universum, sage ich mal, von Superhelden gewissermaßen ja auch macht. Also dass das nochmal so ein bisschen wieder aufgewärmt wird, allerdings auf eine sehr bewusste Art und Weise und ohne da jetzt auch zu viel vorwegzunehmen, dass sich da auch nochmal gewissermaßen vor verneigt wird, weil wir haben es gerade schon so ein bisschen implizit angesprochen, die Filme waren vielleicht nicht alle grandios aus der Fox-Marvel-Kooperationszeit, aber es wird sich eben nochmal davor verneigt und das ist eine Sache, die ich tatsächlich sehr, sehr schön fand und die für mich fast eigentlich mehr im Fokus stand als die Frage, wie es mit dem MCU weitergeht, weil ich hatte auch fast damit gerechnet, dass mehr Bezüge zum MCU in seiner jetzigen Form da drin gewesen wären, als es eigentlich sind, weil ich finde, es ist am Ende des Tages eigentlich mehr ein, also quasi nochmal, natürlich, es ist nicht mehr Fox, aber es ist quasi nochmal ein Abschluss dieser Fox-Saga eigentlich fast mehr gewesen als ein MCU-Film irgendwo.
Nicht nur der Fox-Saga, ich würde auch behaupten, dass einfach, wir nehmen alle Abschied von Deadpool, einfach. Also ich hatte schon stark das Gefühl, es ist einerseits, wir sagen auf Wiedersehen zu Fox und auch einfach zu Deadpool
hat an sich. Hat man natürlich 2017 mit Hugh Jackman und Wolverine auch gedacht, aber.
Ja, also, das aber ich. Moment. Und ich glaube auch tatsächlich, und ich habe für mich auch das Gefühl, um direkt klar zu machen, diesmal bin ich, glaube ich, der mit der schlechtesten Meinung aktuell. Okay. Für mich ist dann vielleicht auch einfach, es ist ein Abschied nehmen von Deadpool und damit gleichzeitig auch einfach der schlechteste Eintrag im Deadpool. Geschichte ja, und...
Agree to disagree. Ich fand Teil 2 ja einen ziemlichen
Low-Point, muss ich sagen. Ihr müsst alle Teil 2
nochmal sehen. Teil 2 ist, ja, ich habe mich durchgequält, ja, durch den Supercut. Also das ist wirklich, ich weiß nicht, funktioniert irgendwie nicht. Und der erste ist, hat nur... Also
Matthias hat 2 gerade nochmal gesehen und war sehr begeistert, ne?
Was?
Das hatte ich jetzt...
Nee, Matthias hat anscheinend auch keine Ahnung von...
Solide.
So.
Ja. Der hat seine Längen und der flutscht halt nicht, hat die Leichtigkeit nicht, die Teil 1 hat.
Ja.
Und für mich, ich verstehe alle, die sagen, Teil 3 hat ein... Also ich nehme das mit der Neuerfindung vom MCU auch zurück, das stimmt, das ist mehr ein Schwanengesang und eine Adressierung von dem, was mit dem MCU falsch läuft, so ein Stück weit. Mhm. Aber ich stimme allen zu, die sagen, der Film hat einen schwachen Plot und ist ein bisschen meandernd, aber der macht halt eine Mordsgaudi und das hat Deadpool 2 für mich nicht gemacht, so richtig.
Ja, okay. Also ich hatte super Spaß, habe sehr viel gelacht. Also
ja, beim dritten jetzt, sagen. Ja.
Also ich finde es lustig, dass ihr alle seht, dass der Film kritisiert, was im MCU falsch läuft, weil ich finde, er ist auch gleichzeitig archetypisch für das, was vielleicht auch falsch läuft, weil er einfach genau das ist. So.
Ja, aber
er hat halt all die Schwächen auch mit drin. Und ich finde es lustig, dass dann irgendwie halt das jetzt irgendwie so hervorgehoben wird, weil ich finde, er ist halt nicht, also er ist auf keinen Fall, also er ist vielleicht besser als manche von den letzten MCU-Filmen, aber er ist auch nicht unbedingt, also er ist nicht besser als die meisten davon, finde ich. Er ist eher auf einer Ebene und deutlich schlechter, finde ich, als manche davon. Und er hat halt nicht mehr den Vibe von gerade den, also gerade der erste, würde ich sagen, der hat einen krassen Anarcho-Vibe einfach, weil du gemerkt hast, die Leute haben sich kämpfen müssen, dass sie diesen Film machen dürfen. So. Beim zweiten, fand ich, gab es eine konsequente Fortsetzung. Aber der hatte einfach trotzdem noch irgendwie, ich fand, Deadpool war da ein richtiger Charakter. Und ich finde, in dem Film verkommt er wirklich komplett zur Witzfigur und hat gar keinen eigenen Charakter mehr. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil ich finde, die Filme haben schon davon gelebt, dass er irgendwo eine Art Charakter hat und auch immer irgendwo eine Entwicklung durchgemacht hat und im Plot es auch immer um was ging. Also ich bin großer Fan vom zweiten Teil, gerade in dem längeren Cut, weil der wirklich einfach mit Russell und mit den ganzen Figuren, die er hat, auch irgendwas macht und es halt nicht nur wie hier. Ich musste zwischendurch an die Minions denken in diesem Film, weil es wirklich für mich war, du kannst immer Clips nehmen und lachst dann 5 Minuten, aber es trägt sich nicht so richtig auf den ganzen Filmlänge. Und trotzdem habe ich fast geheult im Abspann, als die, als der Schwanengesang auf Fox-Universum war.
Ich finde, das kann man so stehen lassen durchaus, was du sagst, so mit den Clips und so. Aber ich meine, der Film lässt einem ja auch überhaupt gar keine Zeit, in irgendeiner Form Luft zu holen oder durchzuatmen oder halt irgendwie darüber nachzudenken, weil er halt einfach eine extrem hohe Gagdichte hat. Es ist wirklich ADHS, der Film, ja.
Shotgun.
Es ist wirklich eine Shotgun an Gags, die der Film raushaut. Und was mich halt eigentlich immer an Deadpool eher gereizt hatte und was jetzt halt hier der dritte irgendwo so auch als Stärke in den Vordergrund drückt, ist irgendwie diese Scheiß-drauf-Mentalität. Also wirklich auf alles andere zu scheißen, eben auf dieses gesamte Marvel Cinematic Universe einen großen Haufen zu setzen oder auf das, was irgendwie von Fox übrig geblieben ist und einfach eine absurd gute Zeit zu haben. Und die hatte ich tatsächlich, muss ich sagen, mit Deadpool und Wolverine in jedem Fall. Ich finde es plotwise auch nicht wirklich überzeugend. Und der Film, das fand ich ganz interessant eigentlich so, man kann wirklich genau ausmachen, wo der Film quasi entgleist, ja, und nicht mehr funktioniert. Er fängt sich dann nochmal, Gott sei Dank, aber es gibt tatsächlich einen Punkt in diesem Film, nach 90 Minuten ungefähr, da hätte man dann tatsächlich mal irgendwie so schauen müssen, dass man so langsam zum Schluss kommen muss, wo der Film für mich halt völlig entgleist und das hat auch damit zu tun und das gebe ich auch zu, das ist halt vielleicht auch mein Ding, aber ich habe halt wirklich ein größeres Problem wahrscheinlich als ihr mit der doch sehr exzessiven, wenn sie auch comichaft ist, aber doch sehr sinnlosen Gewalt, die bei den Deadpool-Filmen halt immer sehr stark im Mittelpunkt steht. Und hier gerade in einigen Szenen funktioniert und in anderen halt eben wiederum nicht. Und ja, klar, wir haben hier halt eben zwei Figuren, die unsterblich sind und das wird halt wirklich auch eben ausgereizt bis zum Blutbad irgendwo, Flori.
Ja, es nutzt sich auf jeden Fall ab. Also da geht es mir tatsächlich genauso, was die Art der Gewalt sozusagen angeht. Also ich bin jemand, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn ein Film wirklich extrem brutal ist, aber es muss irgendwie trotzdem sowas wie eine Struktur oder eine Dramaturgie dann auch in dieser Art und Weise, wie man diese Gewalt einsetzt, vorhanden sein. Und da finde ich eigentlich das aber auch, ich meine, ich habe es jetzt bei den anderen Deadpool-Filmen nicht mehr so hundertprozentig in Erinnerung, aber so von meinem Gefühl her, ich glaube, der reiht sich da in dem Sinne schon ganz gut ein, dass ich da auch nicht immer hundertprozentig sage, okay, das finde ich jetzt so sinnvoll.
Aber bei 2 hat es eben nicht funktioniert.
Nee, bei 2 hat es gar nicht, wahrscheinlich am wenigsten, so aus meiner Erinnerung, es ist 6 Jahre her, aber aus meiner Erinnerung funktioniert. Was ansonsten natürlich, was man klar sagen muss, ist, dass Deadpool, also weil, ich weiß gerade gar nicht, wer es gesagt hat, aber Deadpool ja immer auch so ein bisschen dieses rebellische Filmemachen natürlich auch irgendwo war, was gegen den Strich geht. Wir müssen natürlich feststellen, jeder Deadpool-Film hat jetzt im Vergleich zu seinem Vorgänger das Budget verdoppelt und das hat natürlich dann auch zur Konsequenz, dass sich der Film natürlich auch irgendwie immer mainstreamiger in Anführungsstrichen anfühlt und das wird jetzt wahrscheinlich auch der Film, der auch was die Einspielergebnisse angeht, sämtliche Rekorde natürlich wahrscheinlich irgendwo brechen wird. Das kommt natürlich auch so ein bisschen mit dazu, weil je erfolgreicher ein Film wird, desto mehr passt er sich dann vielleicht auch an. Was ich vielleicht fast am, ich will nicht sagen am enttäuschendsten finde, aber wir haben hier natürlich einen Film, der schon im Titel nicht nur Deadpool enthält, sondern auch Wolverine. Und ich fand jetzt die Entscheidung, Hugh Jackman und Logan eben zurückzubringen, die fand ich in dem Sinne gewagt, dass man natürlich sagt, klar, aus kommerzieller Sicht, das ist natürlich eine Kombination, die super beliebt ist, die sehr, sehr viele Leute ins Kino locken wird, aber aus rein, ich nenne es jetzt mal künstlerischer Sicht, ist es natürlich schon eine Ansage, sage ich mal, da jetzt auch nochmal im wahrsten Sinne des Wortes das Grab aufzumachen. Und ich finde, wirklich rechtfertigen tut der Film das nicht.
Nee.
Also das hätte genauso gut jede andere Figur sein können oder er hätte gar nicht da sein können. Es hätte einfach nur ein Deadpool-Film sein können.
Aber glaube, Wolverine ist ja sowieso der beste X-Men. Und den,
nicht also nur, dass das ich...
Diese Lone-Wolf-Geschichte ist natürlich das, was
ich glaube, das ist einfach der Comic-Background, dass sie halt auch im Comic einfach viel ein Duo sind und es gibt einfach genügend Deadpool- und Wolverine-Comics, dass du halt auch sagen kannst, es ergibt schon Sinn, dass wenn du welche zusammenpackst, die beiden, weil halt einfach die Vorlage das hergibt.
Aber es ist ein Deadpool-Film.
Ja, das hat mich vielleicht auch gestört, dass halt, wenn es irgendwo mal halbwegs ernsthafte Momente gab, dass die auf einmal nur Wolverine gekriegt hat, weil die halt eben in den anderen Filmen einfach auch Deadpool bekommen hat. So, und ich finde tatsächlich auch eben halt, dass er sich eben, was du meinst, die Mainstreamigkeit, ich finde, das fühlt man ihm halt schon an. Es fühlt sich alles, also ich würde nicht mitgehen mit sagen, es fühlt sich halt eben nicht mehr leichtfüßig an oder sowas. Der ganze Humor fühlt sich nicht mehr so leichtherzig an wie beim Rest. Also für mich hat es sich teilweise verkrampft angefühlt. So, wir müssen auf Krampf da noch ein Gag und da noch ein Gag. Das bedeutet nicht, dass bei mir keiner gesessen hat. Also dieses, bis du 90 bist, finde ich schon auch lustig einfach. Aber ja, war vielleicht ein bisschen viel.
Also ich kann jetzt nur sagen, ich kann leider gar nichts kritisieren, groß. Ich habe
ja erstmal kein Leider, oder?
Diese ganzen Gags haben alle funktioniert. Ich habe mehr gelacht auf jeden Fall wie in den ersten zwei Deadpool-Filmen, also in denen ich nie warm geworden bin, so richtig. Die fühlten sich für mich immer so... Die fühlten sich komischerweise für mich gewollt an. Ich weiß nicht, ja, wir sind ja alle andere Menschen und haben andere Backgrounds und irgendwas. Weil das hiermit hatte ich großen Spaß und ja, auch wenn das alles so ein bisschen mainstreamig und ein bisschen platter ist, das vielleicht braucht man das auch manchmal einfach. Und ja, und es passt gerade sehr gut und ich finde, er kriegt halt diesen, also auch der Sean Levy hat ja damals auch hier Free Guy gemacht mit Ryan Reynolds und ich finde, der Humor war ja ähnlich. Also so der oder die Nacht zum Museum Sachen hat er gemacht, die mag ich alle. Es gibt ja auch gewissen Humor, wo man drauf stehen muss. Das ist ja auch noch die Geschichte. Wenn es um Humor geht, dann geht es nicht mehr um Qualität. Bei Humor geht es wirklich manchmal wirklich um Geschmack. Ne? Also das ist ja wirklich so, manche können ja mit Kurt Krömer, sag ich mal, gar nichts anfangen und ich feiere den total ab und manche sagen, oh mein Gott, das geht gar nicht, wie der da. Ne, das geht, es ist einfach so.
Ich zitiere einfach Matthias, vielleicht bin ich einfach zu spießig geworden oder sowas, dass ich viele Sachen einfach nicht mehr so lustig fand.
Nö, das ist ja einfach auch eine Tagesform abhängig. Mal zündet es für einen und dann guckst du drei Jahre später und es zündet halt nicht mehr. Was mir noch eingefallen ist, weil ihr das Wort rebellisch erwähnt habt, ich finde, man muss auch immer kurz überlegen, in welchem Kontext irgendetwas rebellisch ist. Der erste war halt rebellisch, weil man nicht wusste, dass ein Superheldenfilm sowas darf oder kann.
Ja.
Und hier ist es halt für mich immer noch rebellisch, weil ich nicht wusste, dass ein MCU-Film de facto das kann und darf. Und für einen MCU-Film pushes the envelope, also drückt die Grenzen von dem, was man bisher so im Marvel Universe gesehen hat, schon nochmal ein Stück weiter. Der ist ein rebellischer MCU-Film. Er ist nicht mehr so rebellisch als Film, vielleicht wie Teil 1, aber für mich funktioniert es trotzdem noch sehr, sehr schön. Und ich fand auch, Wolverine hatte nicht alle ernsten Momente. Ich finde, Deadpool hatte schon auch so seine, wenn es gerade am Ende um die Selbstopferung ging. Das war dann auch so ein oder die Frage, ob man das halt machen möchte, um das Universum zu retten, oder ist kein Spoiler, es ist in jedem wirklich zwei Drittel aller Superhelden Filme und wir kennen es aus Deadpool 2. ich finde, der Film hat schon eine Menge Herz. Wo er am Plot krankt, hat er schon seinen Humor und sein Herz und den kriegen auch beide Figuren. Und für mich fühlte er sich noch mehr an wie ein Comicbuch als die anderen Filme, weil du halt auch diese Slow-Motion-Momente hast, wo sie durch das Busfenster springen und nebeneinander sind und dann denkst du, ah ja, das ist ein Titelbild von einem Comic. Es ist ein Comicfilm für die Fans, von den Fans. Und
das ist es halt. Das ist wirklich der Faktor, denn also wenn man sich halt irgendwie die Kritiken anschaut in den Staaten, die sind halt nicht wirklich überragend so, aber die Wertung IMDb beispielsweise ist ziemlich hoch und das ist halt auch so das, was ich halt einfach festgestellt habe, als ich da im Kino saß. Es ist halt wirklich ein Fanfilm. Also es ist, der hat so viele Referenzen, so viele Bezüge, so viele Querverweise, Inside-Gags, Insider-Gags quasi für eingeweihtes Publikum und Comic-Nerds. das ist schon höher, diese Dichte, finde ich, als bei anderen Filmen aus dem MCU.
Dann aber schaut euch einfach nochmal einige der letzten MCU-Filme an, wo immer gesagt wurde, das sieht alles komisch aus oder sowas. Und mit genau diesem Ding, es sind alles mehr Comic-Filme geworden, weil sie Comic-Panels genommen haben und auf die Leinwand gebracht haben.
Ja,
also das finde ich tatsächlich...
Dann funktioniert das vielleicht auch tatsächlich. Also wenn du jetzt beispielsweise auch Spider-Verse nimmst, ne?
Ja, ich meinte eher sowas wie Marvels oder sowas, die halt auch einfach eben diese krassen bunten Bildchen haben, die halt einfach... Also ich finde allgemein ist das... Ich finde es halt krass, dass es hier gelobt wird, weil das teilweise Sachen sind, die halt in den letzten 5, 6, 7, 8 MCU-Filmen immer kritisiert werden, dass die Filme ja da mehr ausbrechen.
Das ist die Frage, ob es funktioniert. Ja, ob es funktioniert oder nicht, ist halt eben die Frage. Ne? Wie der Film damit umgeht, das ist vielleicht so die Frage. Aber ich muss halt wirklich nochmal, das wollte ich in jedem Fall noch unterschreiben, auch hier, was Matthias meinte, eben, ob der Humor jetzt funktioniert oder nicht. Er funktioniert auf jeden Fall unheimlich gut, wenn man sich das Ding in einem möglichst großen Kino mit möglichst vielen Menschen anschaut. Ich habe den Film am Donnerstagabend im größten Kino der Stadt geschaut, in der Originalfassung mit in 3D. Und es hat wirklich geholfen, ein ganzes Kino zu haben, die sich wirklich weggeschmissen haben über die Gags und die sich dann wirklich während der Abspann lief noch diverse Sprüche und Gags halt irgendwie nochmal zugeworfen haben und sich totgelacht haben darüber. Also den halt wirklich mit Publikum zu sehen, ist das eigentliche Vergnügen dann auch nochmal, finde ich.
Ja, was vielleicht auch daran liegt, dass, sage ich mal, der Inhalt, also wir haben ja eigentlich grob genug das jetzt umrissen, aber dass der vielleicht, also ich würde da auch auf emotionaler Ebene, ist schon alles so ein bisschen vorgeschoben, damit man halt dann diese Gagdichte sozusagen haben kann. Und da ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man da dann den auch insbesondere in so einer Community dann halt schaut, wo man dann auch definitiv eine bessere Zeit haben kann. Was ich nochmal vielleicht fast ein bisschen aufgreifen wollen würde mit dem Rebellischen, das ist halt so ein bisschen, wenn man vielleicht auch nochmal den Vergleich zu den vorherigen Deadpool-Filmen ganz grob ziehen. Da würde ich Matthias insbesondere insoweit recht geben, dass man sagen muss, naja, es ist halt auch einfach Zeit vergangen seit Deadpool und Deadpool 2, die ja fast hintereinander direkt rauskamen. Und ich hatte bei Deadpool 2 auch so ein bisschen das Gefühl, vielleicht gab es da gar nicht so viel zu erzählen und zu parodieren, sage ich mal, wie beim ersten Film, sondern es wurde einfach so ein bisschen vielleicht auch das reingeschoben, was man jetzt eben mit mehr Budget sozusagen im Vergleich zum ersten machen konnte. Und der Kontrast ist eben, dass man jetzt sagen kann, wir haben 6 Jahre, wir haben eine Pandemie dazwischen, die das Kino natürlich hart getroffen hat, wir haben ein MCU, was völlig anders ist, eine Superheldenlandschaft generell, die völlig anders aussieht, natürlich wie gesagt den Studiokauf von Fox eben zu Disney. Und da gibt es deutlich mehr Futter, da gibt es deutlich mehr zu erzählen und ich finde, dass das natürlich eine Sache ist, die den Film vielleicht auch, wenn man in 10 Jahren drauf guckt, dann merkt man auch, okay, das ist halt sehr 2024 und heute sieht die Welt schon wieder anders aus. Aber jetzt für den Moment, finde ich, ist es einfach ein sehr gutes Abbild auch irgendwie von dem Zustand, in dem sich auch diese ganze Superhelden und vielleicht auch sogar Kinobubble insgesamt gerade befindet. Und das, ja, ist, wie gesagt, vielleicht eine Sache, die nicht gut altert, aber für den Moment auf jeden Fall zumindest schon mal gelungen, fand ich. Und das war auch eine Stärke.
Also ein brachliegender Hinterhof irgendwo hinterm Studio mit ganz vielen Logos drin.
So ungefähr, genau.
Was das MCU im Endeffekt daraus machen wird, ob der Film halt wirklich da ein Stück weit auch ein frisches Blut halt irgendwie injizieren kann. Wie viel von den ganzen Filmen, das MCU ist ja für die nächsten 10 Jahre oder was schon durchgeplant und die Filme, die entsprechenden, die da kommen werden, was da tatsächlich noch an Spielraum auch ist, um wirklich was zu bewegen in dem großen Kahn, der das MCU ja auch ist, das bleibt halt wirklich abzuwarten und wie viel da Deadpool, Wolverine in jedem Fall halt auch mit reinspielt. Und ja, ich meine, wenn jetzt tatsächlich die Vorverkäufe und auch irgendwie die Absatzzahlen jetzt am Wochenende, die Besucherzahlen am Wochenende tatsächlich mal wieder einen Lichtblick sind, dann könnte das ja vielleicht wirklich ein Beispiel sein, auch für zukünftige Filme.
Also in Deutschland hatten wir Lichtblicke mit den 2 Animationsfilmen die letzten Wochen.
Das ist die andere Geschichte, ja, genau. Aber ich meine jetzt, dass Animationsfilme immer funktionieren, für Familie gerade eben auch, ne, die man da mit großem Popcorn-Gedöns da irgendwie in die Kinos holt, ist klar. Dass aber tatsächlich auch Spider-Verse funktioniert hat, das finde ich, das ist halt natürlich wirklich bemerkenswert, ne, dass die beiden Animationsfilme halt hier auch wirklich an den Kassen funktioniert haben.
Ja, der zweite vor allen Dingen halt.
Ja, vielleicht wird man da auch wirklich seine Lehren draus ziehen.
Naja, die Leute werden ja auch hier in diesem Land älter und dann kommen jüngere Leute nach. Ne?
So funktioniert das, ja.
Mehr oder weniger.
Ja, genau, und die muss man auch irgendwie ins Kino kriegen.
Ja,
gut. Was wirklich bemerkenswert ist, dass sich hier, ja, die einen würden vielleicht sagen, dass MCU beziehungsweise Marvel beziehungsweise halt irgendwie Disney an den Mainstream anwandst oder anbietet. Die anderen würden vielleicht sagen, geil, so muss das sein. Und ich freue mich wirklich sehr, Stray Kids zu hören in dem in dem neuen Marvel-Film. Kann man sehen, wie man will. Ich finde den Song ziemlich gut und ich finde ihn vor allen Dingen gut, weil er gut funktioniert mitten im Film. Stray Kids, die K-Pop-Sensation, die derzeitige, die haben jetzt hier also auf jeden Fall ein ziemlich dickes Ding gelandet, damit es hier eben in Deadpool und Wolverine so prominent vertreten sind, tatsächlich auch in Koreanisch. Und wir hören den Song natürlich jetzt, Slash, aus dem Soundtrack von Deadpool and Wolverine. Und bedanken uns bei Matthias. Lieben Dank fürs Dabeisein. Schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Gerne. Tschüssi. Tschüssi. Und wir sind Stray Kids.
Ich bin auf Ihrer Seite. Wir wollen dasselbe, Sie und ich. Wir sind gleich. Verstehen Sie, was ich meine?
Wir sind nicht gleich, ganz im Gegenteil. Ich bin Amerikaner und Sie sind ein krankes Arschloch.
So, das also die großen Filme der Woche, wobei natürlich wir nicht großartig erwähnen müssen, dass Deadpool und Wolverine in allen großen Multiplex-Kinos zu sehen ist, aber wir haben noch so ein paar andere
Filmstarts der Woche.
Genau, und einen davon tatsächlich auch noch gesehen, und da hätten wir zunächst einmal hier den Dokumentarfilm von Jasmin Herold und Michael David Beamish, ein Duett tatsächlich hier aus Leipzig, die hier in Leipzig Filme drehen, allerdings tatsächlich international drehen, denn sie haben mit Dark Eden, der auch damals den Grimme-Preis gewonnen hat, der eine Langzeitbeobachtung des aktuell größten Industrieprojekts der Erde ist, nämlich ja im Norden Kanadas, dort wo Fracking betrieben wird, ja, haben sie sich schon weit rausgewagt aus der Blase hier, aus dem, was so für ihre eigenen Haustür liegt, und das machen sie jetzt bei ihrem zweiten Film The Gate ebenfalls, denn wir bewegen uns hier in die Wüste von Utah. Dort liegt an einem kleinen Ort gelegen, ein Stückchen weiter weg, hinter den Bergen. Man sieht sie tatsächlich auch wirklich nie. Man sieht hier eine, dort liegt halt eben eine Testanlage, und zwar Dugway nennt die sich. Und hier führt die US-Armee Tests für den Krieg von morgen durch, spezialisiert auf Atomwaffen, chemische und biologische Kampfstoffe wie Anthrax und spezielle Nervengifte. Die Piloten von Hiroshima haben auf diesem Gelände bereits ihren Flug getestet und den Abwurf der Bombe. Und das, was da passiert, ist streng geheim und verborgen eben durch diese Berge, die dort liegen. Und Jasmin Herold und Michael David Beamish sind dorthin gereist, in diesen kleinen Ort, der am Rande von Dugway liegt, um dort ja, die Menschen zu sprechen, ihren Bezug zu diesem Gebiet. Wir haben da diverse Veteranen, die mit dabei sind. Wir haben hier jemanden, der ja auch massiv, eben nachdem er Hiroshima erlebt hatte damals als Kind, sich dafür einsetzt gegen Atomkraft und gegen Atomwaffen vor allen Dingen. Wir haben einen Mann, der seinen Sohn sucht, der verschollen ist, der verloren gegangen ist, der eben auf dieser Anlage war, und niemand will ihm so richtig sagen, was aus ihm geworden ist. Wir haben einen Veteran, der aus dem Krieg kommt und seine Traumata mit sich bringt. Wir begleiten also verschiedene Personen durch diese Landschaft. Ja, und haben hier halt eben, wie es auch so schön eigentlich im Film gesagt wird, Landscape as a Soulscape, also wirklich die Landschaft als Spiegel der Seele. Eindrucksvolle Landschaftsaufnahmen bringt dieser Film auch auf die Leinwand und spiegelt halt eben in dieser Landschaft die Seelen der Menschen. Wirklich ein sehr überzeugender Film, sehr ruhig erzählt, also auf jeden Fall einer, mit dem man sich auch hingeben muss, auf den man sich konzentrieren muss. The Gate, ein Leben lang im Krieg, der Dokumentarfilm von Jasmin Herold und Michael David Beamish, ist jetzt zu sehen in der Kinobar Parker Frühling, zumindest kurz. Ich hoffe mal, dass er auch ein paar Gäste findet, die dort anwesend sind und sich das auf jeden Fall geben. Ist ein wichtiger Film, finde ich, auch über den gegenwärtigen Krieg auch und über Krieg generell. Dann gibt es noch einen Dokumentarfilm, also wir haben noch zwei weitere quasi Dokumentarfilme, wobei die Ermittlung ja eher Theaterstück ist, eher eine Inszenierung ist, aber auch mit sicherlich ja sehr realistischem Hintergrund. Wir haben aber auch den Dokumentarfilm von Nicolas Philibert. Nicolas Philibert war vor vielen, vielen Jahren mal vierfach ausgezeichnet. 2002 war das mit dem wirklich tollen Sein und Haben. Ein Dokumentarfilm, der eine Schule begleitet, Kinder in einer Schule begleitet, die in einem entlegenen Ort inmitten der Bergen gelegen sind und ja dort halt wirklich auf das Wesentliche vorbereitet werden im Leben und das Wesentliche halt wirklich konzentriert hier auch von Nicolas Philibert mit der Kamera eingefangen wird. Ganz wundervoller Film, Sein und Haben. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr das auf jeden Fall mal tun. Aber Nicolas Philibert hat vor allen Dingen auch im vergangenen Jahr auf der Berlinale für Aufsehen gesorgt, denn sein Dokumentarfilm Auf der Adamant hat dort den Goldenen Bären gewonnen. Und Auf der Adamant begleitet hier Menschen in einer psychiatrischen Einrichtung, die auf einem Schiff gelegen ist tatsächlich und ja, lässt sie halt eben ihre Geschichten erzählen. Fand ich gut, fand ich sehenswert auf jeden Fall und interessant, interessanter Blick halt eben auch auf so psychiatrische Einrichtungen und was sie tun können und bewirken können und wie man vielleicht auch anders eben daran gehen kann. Fand ich schon auch überzeugend in jedem Fall, ob er jetzt wirklich Goldener Bär würdig war, sei dahingestellt, aber auf jeden Fall ein sehenswerter Film Auf der Adamant. Und so ein Stück weit erzählt sein neuer Film das jetzt weiter. Averroes und Rosa Parks heißt der Film und er begleitet halt eben hier Menschen in zwei Abteilungen der Klinik für Psychiatrie Esquirol in Paris und begleitet hier auch vor allen Dingen halt eben einzelne Menschen und ihre Biografien und erzählt so ein Stück weit eigentlich da weiter, wo Adamant aufgehört hatte. Averroes und Rosa Parks, also ab dieser Woche ebenfalls in den Kinos. Da könnt ihr also auch in dieser Woche hin und euch diesen Dokumentarfilm anschauen. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen, werde das aber sicherlich noch nachholen. Ja, und Flo, lass uns doch noch mal ein paar Worte verlieren, auf jeden Fall über den längsten Film dieser Woche. Es ist nicht von Marvel, der ist nicht von Marvel, sondern er ist eine Inszenierung eines Theaterstücks von R.P. Kahl, ein Regisseur, der bisher so mit Filmen wie Bad Ways, A Thought of Ecstasy, als Susan Sontag im Publikum saß, sehr diverse Filme gemacht hat, in jedem Fall auch immer sehr ungewöhnliche und nischige Filme, so vielleicht auch ein Stück weit. Und der hat jetzt hier ein ziemlich großes Ensemble zusammengesammelt, um was zu machen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ein Theaterstück über Nazi-Prozesse. Ich weiß nicht mehr, wo genau.
Na, es geht um die Frankfurter Auschwitz-Prozesse.
Genau, Frankfurter Auschwitz-Prozesse, ne? Die mehr oder weniger transkribiert sind und die da irgendwie zu einem Theaterstück wurden. Und das hat er jetzt mehr oder weniger, also in Anführungsstrichen verfilmt. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich glaube, es ist auch von der Typ-Atterbühne abgefilmt oder so irgendwas. Ich bin mir gerade unsicher. Ja. Ich hatte überlegt, als die Pressevorstellung war, hinzugehen. Da war die Ansage 260 Minuten, glaube ich, oder so irgendwas. Weil die Version, die da lief, noch mal länger war. Oder 245 irgendwie so. Ich musste danach arbeiten, deswegen habe ich es nicht gemacht, weil ich sonst irgendwie 13 Stunden da unterwegs gewesen wäre, sonst wie.
Man kann ja nicht den ganzen Tag im Kino verbringen, ne?
Kann man schon vielleicht, aber...
Es gibt Schöneres wahrscheinlich, was man sehen
ja,
kann.
Ja, wahrscheinlich schon. Ja, es hieß dann, dass es als dreistündige Version ins Kino kommen wird, aber es ist wahrscheinlich jetzt doch auch fast die vierstündige Version geworden. Es klang...
Es gibt zwei verschiedene Fassungen.
Genau, es hieß nämlich, dass irgendwie fürs Kino nochmal ein bisschen eingekürzt wird, wo sich dann mir auch nicht ganz erschlossen hat, warum man der Presse die längere Version zeigt, wenn im Kino am Ende drei Stunden genug läuft. Anscheinend haben sie doch Mittel gefunden, die 4-Stunden-Version ins Kino zu bringen. Hooray. Ich glaube, ihr könnt euch das jetzt angucken, wenn ihr Lust habt.
Täglich 17:15 in den Passagekinos, ja.
Und dann seid ihr einfach einen ganzen Tag beschäftigt, so ungefähr. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass man danach dann dass das nicht einfach so an einem vorbeigeht.
Es beschäftigt einen dann auch für den Rest des Tages.
Mindestens. Und ja, ich denke, das abendfüllendes Programm.
Ja, und tagesfüllendes in jedem Fall. Also auf jeden Fall könnt ihr jetzt die Ermittlungen euch anschauen. Der Film läuft ab dieser Woche in den Kinos. Hat, wie gesagt, eine recht illustre Besetzung. Christiane Paul, Rainer Bock, Clemens Schick, Tom Vlaschia sind mit dabei. Unter anderem Nicolette Krebitz, Peter Schneider, Sabine Timoteo. Also wirklich eine Menge bekannte Namen, die hier auftauchen. Wer sich das anschauen will. Theater im Kino habe ich sowieso immer so meine Probleme, deswegen bin ich da eher raus, fürchte ich. Die Ermittlungen ab dieser Woche ebenfalls im Kino. Ja, und das war's auch schon mit den Filmstarts in dieser Woche. Nicht? Doch, oder?
Einen haben wir noch.
Nein?
Da müsstest du noch einmal Skype anwerfen.
Ah,
und dann kommt
stimmt.
Die Jasmin nämlich noch dazu.
Da bist du ja. Ich habe Skype eigentlich schon die ganze Zeit angeworfen. Ah, gut. Richtig. Oh, richtig. Ich hatte euch fast vergessen. Es tut mir leid.
Ja, ich dachte nur, du willst erst die Sachen machen, die wir nicht gesehen haben.
Schon. Ja, aber das haben wir dann ja jetzt hiermit erledigt, sodass ihr jetzt alle Zeit der Welt habt quasi, um ausführlich zu reden und zu rätseln vielleicht auch über den Film, der noch fehlt, nämlich Lipstick on Glas, der ab dieser Woche zu sehen ist. Und dazu begrüßen wir, wie du schon bereits gesagt hast, die Jasmin in der Leitung. Hi, grüß dich. Hörst du und siehst du uns? Ah, hi. Kannst du uns hören? Ja, klappt das?
Ich kann euch jetzt hören, ja.
Ah, das ist gut, wunderbar. Schön. Dann wollen wir reden über was eigentlich? Lipstick on Glass. Was ist denn das für ein Film? Mach mal die Schublade auf, bitte.
Ich würde sagen, das ist ein, also erstmal deutsch-polnische Produktion. Das steht erst direkt im Titel mit drin. A German-Polish Movie. Das ist Ihnen offenbar wichtig. Und es ist so ein pseudo-intellektueller Gangsterfilm, wenn ich es zusammenfassen sollte.
Also okay, danke schön.
Ich würde ihn da in die wenig glorreiche Tradition von Guy Ritchies Revolver einordnen. Es sind so Gangster-Charaktertypen, die etwas machen und am Ende soll man denken, es war klug und philosophisch gewesen, was da passiert, aber eigentlich war es verwirrend und eine Schuhgröße zu groß mindestens, um 2 Stunden Film zu tragen.
Und dann versuchen sie es auch noch künstlerisch aussehen zu lassen in diesem Fall.
Ja, ich würde sagen, es ist der Film sieht aus wie ein Musikvideo, nur dass es keinen einzigen geilen Needle Drop gibt.
Also ich fand an ein oder anderen Stelle, ich glaube, es gibt eine Disco- oder Tanzszene, bei der ordentlich Bass zu spüren ist, sage ich mal. Das fand ich ganz cool. Ansonsten hatte ich das Gefühl, sie wollten coole Lieder nehmen, aber hatten entweder keine da, also hatten keine gefunden oder haben kein Geld gehabt, um die coolen Lieder ranzuholen. Das kann ja auch immer sein.
Weiß ich nicht. Ich glaube, die hatten einfach keinen guten Musikgeschmack. Aber also auf jeden Fall, das ist ein Film, der sehr, sehr gerne cool und intellektuell sein möchte. Und wie er schon raushört, wir sind der Meinung, dass ihm das nicht ganz gelingen mag. Wir begleiten in diesem Film die Frau eines gestohlenen Autohändlers, Unterweltmenschen in der deutsch-polnischen Grenzregion, die halt versucht, einen positiven Einfluss auf ihre Tochter zu sein, während der Vater die Tochter halt in so eine klassische Gangsterfrauenrolle irgendwie reindrängen möchte. Und nebenher gibt es eine neue Person, die in der Organisation des Vaters arbeitet und androgyn ist, einen Bowlerhut trägt, Leute mit Bögen beschießt und halt allgemein entwickelt sich da so eine Faszination zwischen der Mutter und dieser neuen Person in der Untergrundorganisation, der Unterweltorganisation und das führt dann irgendwann dazu, dass sie knapp vor der Verhaftung für organisiertes Verbrechen beide fliehen, sich auf einen Roadtrip begeben und schließlich auf einem Schiff in den Fängen eines Kultes, würde ich mal sagen, landen. Und ein Drittel des Films spielt komplett bei so roter Notbeleuchtung auf irgendeiner Fähre und wird dann halt komplett trippy. Als Stilmittel verwendet der Film häufig, ich würde sagen, zu häufig eine Mehrfachbelichtung, sodass halt immer wieder ja, Sachen einfach gleichzeitig passieren und es teilweise verwirrend ist, mitzubekommen, was jetzt in welcher Reihenfolge passiert ist und ob das halt auch tatsächlich jetzt gerade Handlung war oder nur Stilmittel.
Ja, also ich würde einmal aufs Aussehen dieser Figur, die dazukommt, ich gucke nochmal kurz, die heißt... Jadan, ja, das Etwas ist Amerika. Genau, es wird am Anfang auch so sehr aufgeladen davon gesprochen, dass ein Etwas kreiert wird, wie wir es nennen und was auch. Ja. Also, da sind immer wieder so Auszüge drin, wo du bist, okay, aber was willst du uns gerade sagen? Nee, ich musste als erstes an, ich glaube, sie hieß Rose the Hat aus Dr. Sleep denken. So, weil ich das Gefühl hatte, das hat sich daran orientiert. Also, zumindest wirkt es auf mich so von diesem, da kommt eine mysteriöse Figur mit diese Art Hut und sonst was. Ja. Und bei diesen Doppelbelichtungen und allem war ich die ganze Zeit so, am Anfang hat es mich auf jeden Fall noch gehabt, weil es was ist, was mich schon irgendwie abholt, so, aber ich hatte das zu weit, als nach hinten raus ging, am Ende hatte ich das Gefühl so, der Film will verwirren um des Verwirrens wegen, aber hat keinen, weiß selber nicht, warum er das tut, so. Also ich meine, ich habe jetzt nicht viele Lynch-Filme gesehen, aber da rafft man auch nicht so viel, sage ich mal. Aber da habe ich zumindest immer das Gefühl, dass der Mensch, der es gemacht hat, eine ganz klare Idee hatte, warum er das gerade tut. Mhm. Und das hatte ich hier nicht das Gefühl, dass das gegeben ist. Sondern da war einfach nur so, das sieht cool aus, aber wir verstehen nicht ganz, warum, aber wir machen es trotzdem.
Ja, also das Bowlerhead-Ding ist auf jeden Fall schon so eine Dandy-Butch-Garçon-mäßige Optik, ein bisschen aus der Zeit gefallen, die Figur hat. Und insgesamt, es gibt halt Themen von Gender, es gibt Themen von Queerness in dem Film. Und ich bin froh, dass wir in den letzten Monaten derartig verwöhnt werden, dass es nicht die einzige Repräsentation ist, die wir bekommen und ich mich damit irgendwie positive Gefühle zu diesem Film aufbauen muss. Nur deswegen, ich bin, also ja, es freut mich, in einem Jahr zu sein, wo ich mehrere Gangsterfilme mit lesbischen Inhalten haben kann und sagen kann, das ist ganz klar der schlechteste, den ich gesehen habe. Und ja, nee, das ist, also insofern ist ein Film, der, ja, also ich weiß nicht, ob da eine klare Botschaft drin ist. Also bestimmt, das Patriarchat ist nicht so gut, aber so, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das eine absichtliche Kritik an Political Lesbianism, also sozusagen lesbisch werden als reiner Widerstand gegen das Patriarchat und politische Geste sein soll, dieser Kult, und dann eben Gegenmodelle dazu versucht aufzuzeigen mit der Einhornprinzessin mit Bogen, die da halt als so ein, halt so, keine Ahnung, eine mehr Femme-Variante von Widerstand geschaffen wird. Ich bin mir unsicher, ob das gewollt ist, ob ich das da reinlese. Der Vater und der Autohändler-Gangster-Typ wird auch derartig übertrieben gespielt, dass man, also es ist halt die ganze Zeit so ein, also ich weiß nicht, soll dieser Charakter bedrohlich sein? Soll der irgendwie verrückt wirken? Ist es halt einfach nur übertriebenes Schauspiel, was der gibt? Also ich bin mir unsicher, was die Figur sollte. Also warum der so ist. Warum das so angelegt wird.
Ja, das hatte ich mich auch manchmal gefragt. Ich war vor allen Dingen so, müsste ich jetzt mehr über Polen wissen, dass ich vielleicht mehr aus dem Film rausziehen könnte, weil es ja dann auch immer, es geht ja dann teilweise darum, um die Worte fürs Land, irgendwie es geht um Mutterland und Vaterland. Und der Film ist halt auch in Kapitel eingeteilt, dieses erste heißt, glaube ich, Vaterland oder Mutterland, dann Niemandsland. Genau, Vaterland, ja. Niemandsland, Mutterland. Das sind die drei Kapitel, in die der Film eingeteilt ist.
Und Epilog Unityland.
Genau, so, das ist dann. Also das ist schon, ich habe das Gefühl, da ist schon irgendwo was mit drin, wo es um das heutige Polen potenziell auch geht und wie eventuell da noch, wie patriarchal das einfach ist. So, das hatte ich schon so ein bisschen den Gefühl, dass das der Anflug sein soll.
Ja.
Aber dann war es dann doch wieder an manchen Stellen, wo ich mir so dachte, was soll das alles? Also das war eine Frage, die ich mir, glaube ich, öfter mal gestellt habe, so am Ende so, was soll das? Ich will das ja mögen, weil das sind ja Dinge. Also ne, doppelt beleuchtet mit viel rotem Licht oder sowas. Ich bin ja ein einfacher Mensch, damit kriegt man mich ja tendenziell. So. Aber ich habe mich trotzdem gefragt, was soll das?
Ja, ich glaube halt eben mit besserer Musik und einem schnelleren Schnitt und vielleicht 90 Minuten statt 2 Stunden hätte ich mich auch nicht so sehr verloren. Also es hat mir Zeit gegeben, darüber nachzudenken.
Das war der Fehler.
Dass bei diesem Film nichts Gutes. Also weil es setzt halt eine Verwirrung ein, die wird ja nicht aufgelöst. Oder es ist halt so, ach, das war jetzt plump. Manchmal hatte ich auch, das war jetzt plump.
Ja, ich dachte mir auch zwischendurch so, vielleicht wäre es schön gewesen, die paar Stunden vorher im Kino zu sitzen, wo ja die Regisseurin, der Regisseur besser gesagt, zu Gast war, glaube ich, oder irgendwie Menschen vom Film, gab glaube ich eine Premiere mit Gästen, Nolas. Vielleicht hätten die einem mehr dazu erzählen können dann, das hilft ja manchmal auch, wenn die einem das dann irgendwie vorkauen, sage ich mal.
Ja.
Aber so war es dann irgendwie eine sehr komische Mischung von Experimentalfilm und Gangsterfilm, die es für mich nicht hingekriegt hat, mich zu überzeugen. Aber ich glaube, es gibt bestimmt auch Leute, denen das gefällt, auf jeden Fall.
Ja, also, wenn ihr Revolver von Guy Ritchie ehrlich gut fandet, dann ist das ein Film für euch.
Hat man ja auch nicht oft im deutschen Kino, also im deutschen Film vielmehr. So eine Mischung, neuer deutscher Film. Junges deutsches Kino. Zu sehen jetzt in den Passagekinos Lipstick on Glass, so heißt der. Und ihr könnt ihn ab dieser Woche ebenfalls sehen. Soll natürlich auch nicht verschwiegen werden. Vielen Dank für euch, an euch, dass ihr noch mit dabei wart. Danke an Jasmin. Tschüssi.
Sehr gerne.
Bis zum nächsten Mal. Und wir hören ein bisschen Musik aus dem Film, den ihr vielleicht stattdessen schauen solltet, nämlich aus Love Lies Bleeding, der zu Recht hier gefeiert wurde in der großen Runde. Und ich kann auch nur meine Begeisterung und meine Liebe für Love Lies Bleeding hier nochmal an dieser Stelle sehr stark unterstreichen, aber obwohl ich das ja auch schon vielfach getan habe. Für mich auf jeden Fall eines der großen Highlights in diesem Kinojahr. Von vorne bis hinten sehr überzeugend und mit einem tollen Soundtrack von Clint Mansell. Und aus dem hören wir jetzt noch ein Stück I Fucking Love You, You Idiot.
Was ist mit Ihnen los? Gefällt Ihnen die Geschichte nicht? Naja, warum erzählen Sie mir da nicht eine, hm? Eine Kindergeschichte, bitte. Oh, ich weiß. Erzählen Sie mir meine Lieblingsgeschichte. Erzählen Sie mir die von dem Baby.
Später vielleicht.
So, wir haben noch ein bisschen Zeit anhand der sehr wenigen und überschaubaren Filmstarts in dieser Woche. Die Filme sind lang, aber nicht so zahlreich. Und deswegen schauen wir noch ein bisschen in die
Filmriss-Sofa.
Ganz genau. Und da ist gerade frisch erschienen Equalizer Teil 3. Ein Film, der auf jeden Fall dich sehr begeistert hatte, ne Robert?
Ich hatte auf jeden Fall sehr begeistert. Und scheinbar ist es auch kein Film für dich, weil die Gewaltschraube in diesem Film nochmal höher gestellt wird.
Ich fand den ersten ganz gut. Den zweiten habe ich, glaube ich, nicht gesehen.
Der zweite war auch sehr, sehr gut. Er hatte Pedro Pascal und sehr krassen Sturm am Ende. Also es wird die ganze Zeit im zweiten erzählt, dass der Sturm aufzieht und das Finale war dann im Sturm. Das ist irgendwie so, also es ist immer so im Radio, so nebenbei und dann das Finale war dann im Sturm und das hat man auch selten gehabt.
Außer, das kann er ja auf jeden Fall inszenieren, ne? Atmosphäre inszenieren und das fand ich halt auch immer beeindruckend auf jeden Fall.
Ja, wir haben hier Antonique Fuqua, der viele Blockbuster-Filme gemacht hat über Shooter, King Arthur und Training Day damals und so weiter und hat eben Southpaw mit Jake Gyllenhaal, genau. Dann auch eben die Equalizer-Reihe mit Denzel Washington vor Jahren ins Leben gerufen, also ein Remake sozusagen, weil es basiert auf der alten Fernsehserie, wo es gleichzeitig parallel jetzt auch noch eine Serie mit Queen Latifah gab, parallel auch noch jetzt. Obwohl es diese Reihe gibt, ja, der erste kam 14, der zweite 18 und jetzt, nach der Pandemie oder im Laufe der Pandemie 23 kam das Final Chapter sozusagen ins Kino. Denzel Washington spielt wieder die Hauptrolle. Denzel Washington wie immer großartig, aber er ist auch älter geworden, aber das wird auch so ein bisschen thematisiert. Er ist jetzt nicht auch super agil und alles ruhig und besonnen, aber er überrascht immer sofort mit seiner Tödlichkeit. Und ja, hier im dritten Teil verschlägt es ihn nach Italien und in der Nähe von Neapel.
Und ja, dort am Anfang stößt er auf eine Sache in ein Weingut. Da weiß man am Anfang noch gar nicht, was da so passiert ist. Er wird auch verletzt und flüchtet von dort. Und dann kommt er in ein Dorf, was natürlich von bösen Mafia-Leuten bedroht wird. Und es gilt, diese natürlich loszuwerden. So, also sozusagen so leicht, so stumpf die Geschichte, aber da es hoch inszeniert ist, dieser italienische Charme dabei ist, auch viel im Originalsprache, also italienisch teilweise, viel mit Untertitel, was in so einem Mainstream-Film nicht sehr oft ist. Und die Leute sind alle sehr nett, sehr, sehr authentisch da in dem Dörflein und ja, er setzt sich für sie ein und ist immer noch überraschend, wenn er auf einmal loslegt. Man weiß nicht wann, weil manchmal denkt man, wird irgendwie was angedroht und dann denkt man, oh, na, wartet mal ab, bis er morgen vorbeikommt. Und dann ist das schon in der nächsten Minute der Fall und das war's schon wieder. Und die sind schon weg. So, also es ist immer sehr, und das ist auch sehr überraschend. Und Denzel Washington halt mit seiner Aura, mit seiner Sache, großartig. Ja, also ich war sehr begeistert, sehr guter Action, Film, der sozusagen, also war ja immer die Sache, der Equalizer hilft irgendwelchen Leuten in Not. Hier wird er halt in diese Stadt und wo er sich eigentlich zum ersten Mal wohlfühlt, wo er sich settelt, wo er ein bisschen, eigentlich weiß er jetzt, er könnte eigentlich aufhören mit der ganzen Sache und er könnte sich ja zur Ruhe setzen. Und jetzt gibt es da schon wieder Leute, die einfach die Ruhe ihm nicht gönnen.
Hört nicht auf.
Ja, ne, so, aber eben so auch, dass er, dass man sagen kann, ja, es ist hier, könnte er sich, hier ist es vorbei. Ja, auf jeden Fall ist dieser Film jetzt rausgekommen auf Blu-ray und DVD über Leonine, ne? Weil natürlich Sony ist ja über Sony ins Kino gekommen, die anderen, und Leonine hat jetzt über den Vertrieb übernommen, also legen die Scheiben auf, also wer das die Reihe in seiner Scheiben vervollständigen will, kann das jetzt machen, ja, mit einer Scheibe von Leonine, Equalizer 3, The Final Chapter. Und wir sind gespannt, ob es das Final Chapter bleiben wird.
Wollte ich gerade auch sagen.
Das weiß man ja nie.
So einen Titel traue ich schon lange nicht mehr.
Das stimmt ja. Auf jeden Fall. Ja, schön. Auf jeden Fall auch zu gewinnen gleich beim Filmriss. Filmquiz. Vorher habe ich auch noch was für euch, nämlich die Kombi-DVD, auch als Blu-ray, glaube ich, zu haben. Paleflower und Demon Pond kommen zusammen raus als Doppel und sind auch bei uns hier eingelaufen in die Redaktion. Das Ganze im Rahmen der Reihe Zeitlos, die wir ja schon vielfach hier sehr gelobt haben. Rapid Eye Movies bringt Klassiker des asiatischen Films, vor allen Dingen japanischen Films, auf die große Leinwand nochmal. Da gab es schon viele tolle Sachen zu sehen und jetzt also auch auf DVD und Blu-ray erschienen zusammen. Also auf der einen Seite Demon Pond von Takeshi Miike. Das Ganze ist eine Theaterverfilmung, die auf dem Kabuki-Drama inszeniert wurde, hier auf Basis dessen und 1979 bereits verfilmt wurde von Masahiro Shinoda. Hier ist es 2005 die, obwohl ist es die klassische Version? Ich bin jetzt gerade ganz unsicher, ob es die klassische ist oder ob es die Demon Pond Version von Miike. Ich glaube, es ist tatsächlich der Klassiker, wenn mich nicht alles täuscht. Gucke ich gleich nochmal nach. Auf jeden Fall gibt es den zusammen und da bin ich mir sicher mit Paleflower, und das wiederum ist wirklich ein Klassiker aus dem Jahr 1964 von Masahiro Shinoda. Das ist da so ein japanisches Yakuza-Drama und Film-Noir. Also wer hier nochmal eintauchen will in die japanische Filmgeschichte, der kann das jetzt machen mit diesem schönen Doppeldecker aus Paleflower und Demon Pond, die uns dann freundlicherweise auch zur Verfügung gestellt wurden von Rapid Eye Movies zur Verlosung. So, und während ich das jetzt gleich nochmal nachschaue, können wir auf jeden Fall nochmal gucken, wie das denn hier ist mit dem, was es in dieser Woche so zu gewinnen gibt, beziehungsweise zu erraten gibt. In der letzten Woche hast du überraschenderweise Suspiria ausgesucht.
Wir sind alle überrascht gewesen, ja. Ist leider nicht der alte gewesen, da habe ich leider nichts Passendes gefunden.
Aber alles beim Alten sonst.
Natürlich.
Auf jeden Fall. Ja, Klassiker darf man ja auch gerne hier nochmal feiern.
So ist es auch mit dem nun folgenden Film, den ihr hören könnt im Rahmen unseres Filmriss Filmquiz. Und ja, ich würde sagen, Film ab.
Filmriss Filmquiz.
Sag mal, spinnst du? Willst du mich fertig machen oder was? Hm? Papa, ich rede mit dir.
Also, wenn es um Ihren Vater geht, da bin ich nicht der Richtige. Aber wenn Sie Ihr Charisma ausbauen wollen oder wenn Sie merken, dass Sie anfangen zu telefonieren, obwohl niemand dran ist, dann können Sie mich gern kontaktieren, jederzeit. Da ist mein Mann. It's fine, that's good. Please, come, let's go.
Tja, wenn ihr wisst, was das war, schickt uns eine Mail an folgende Adresse.
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Jo, und zu gewinnen gibt es in dieser Woche das, wie schon erwähnte, Doppel aus Demon Pond, dem Film aus dem Jahr 1979 von Masahiro Shinoda und dem Klassiker aus dem Jahr 1964, Pale Flower, zusammen auf einer DVD und Blu-ray. Und es gibt auch Equalizer Teil 3 auf DVD und Blu-ray zu gewinnen. Wir haben für euch aber auch Gefährliche Brandung, denn der läuft in dieser Woche im Rahmen des Best of Cinema. Ne?
Nächste Woche,
aber wir haben verlosen ihn jetzt schon.
Jawohl.
Trotzdem. Der erste Dienstag im Monat ist dann quasi, ja, dann die Woche drauf, ne? Genau.
Das ist nächste Woche nach dem nächsten Samstag.
Könnt ihr auch nächste Woche nochmal gewinnen, wenn ihr wollt. Gefährliche Brandung, da haben wir ein paar Poster für euch. Es gibt zu Deadpool und Wolverine noch mehr böses Blut, Deadpool und Deadpool und Wolverine von Panini jeweils als Comic zu gewinnen. Zwei der Reihe auf jeden Fall hier für euch. Und zu 2:1 haben wir Freikarten für euch, sodass ihr euch also auch selbst davon überzeugen könnt, dass der Film rockt. Ja, das war's von uns für den Moment. Und ich würde sagen, wir haben uns jetzt verdient, an die frische Luft zu gehen.
Man kann auch erdolcht werden.
Erdolcht? Was? Das dauert nur eine Sekunde. Die Kreuzigung dauert Stunden. Das ist ein langsamer, grauenvoller Tod.
Naja, aber wenigstens ist man dabei an der frischen Luft.
Das ist schön, genau. Hauptsache frische Luft. Was machen wir nächste Woche? Habt ihr schon einen Plan? Wisst ihr schon, was er...
Wo sind wir denn schon? Trap, stimmt.
Genau. Trap kommt. Ja, nein. Da muss ich ja wirklich sagen, also wenn ihr es irgendwie vermeiden könnt, guckt euch nicht den Trailer an, ja? Also wenn... Ich habe keine verdammte Ahnung, ob der Film noch irgendwie 50 andere Twists hat oder so, aber der einen Major-Spoiler irgendwie mitten in diesen Trailer reinzupacken, der sowieso viel zu lang ist. Ich hatte Bock auf diesen Film, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt noch.
Jetzt musst du mir gleich sagen, was der Major Spoiler ist. Ich habe das Gefühl,
nein.
Der Trailer ist einfach sehr straightforward.
Nee.
Und der letzte Teil meiner Film hatte auch keinen großen Twist.
Hast du den nächsten neuen Trailer schon gesehen?
Ich habe gestern einen im Kino gesehen.
Achso, aber vielleicht habe ich weiß nicht, welchen neuen Trailer wieder hast du gesehen.
Ich glaube, ich werde bis dahin nicht nochmal ins Kino gehen, vermutlich. Ja. Also doch schon, aber da läuft der Trailer
wieder
nicht
aus deinem Gedächtnis.
Weil ich glaube, am Mittwoch bei.
Aber da haben sie den Kinostart vorgezogen. Doch. Den hatte ich mir für übernächste Woche eingetragen damals. Dann hat es sich verändert.
Mhm.
Krass.
Ja, läuft ja auch gerade nichts, außer Deadpool und Wolverine, wo wahrscheinlich alle reingehen werden.
Liebesbriefe aus Nizza zu hören, so ungefähr.
Ja, Liebesbriefe aus Nizza gibt es auf jeden Fall in der nächsten Woche.
Noch einen iranischen Film, den
Monk and the Gun, der Lama mit dem Gewehr, den hast du ja schon gesehen, Robert.
Den habe ich gesehen, den kann ich besprechen.
Kann man besprechen. Genau. Wir reden auch über Tatami, habe ich heute auch schon empfohlen, hier auf jeden Fall aus dem Iran.
Genau.
Sehr spannend und sehr sehenswert. Und vieles mehr in der nächsten Woche hier also an dieser Stelle. Gleiche Welle, gleiche Stelle und wir sind damit raus.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Verabschiedet sich bei euch für diese Woche. Zum Nachhören auch, was wir erzählt haben, unter anderem zu Deadpool und Wolverine oder zu 2:1 in aller Ausführlichkeit hier am heutigen Samstag und die letzten Sendungen natürlich auch auf filmriss-leipzig.de jederzeit verfügbar. Wir hören uns hier in der nächsten Woche wieder. Dann sollten wir auch reden über Aus Mangel an Beweisen, die Serie auf Apple Plus. Da ist der Toni dann hoffentlich mal wieder dabei. Ich hoffe es auch.
Es gibt gerade sehr viele Serien, die auf Kinofilmen basieren, die auf Büchern basieren.
Ja, genau. Dankeschön für den Moment an Flo.
Düsseldorf.
Danke, Robert.
Sehen uns.
Und ein herzliches Dankeschön auch an Flori.
Gerne, gerne. Tschüss.
Wir grüßen und danken Jasmin. Und Lars sagt auch Tschüss. Bis dann.